Hallo und herzlich willkommen im Etablissement, dem kleinen Bühnenpodcast für die Dame, die weiß, dass sie sich schon beim ersten Mal verstanden hatten. Vielen Dank. Heute zu Gast Meo Wulff. Meo hat Schauspiel am Max-Reinhardt-Seminar studiert, aber ganz früh auch Drag für sich entdeckt. Inzwischen laufen Meos Stücke an der Volksbühne in Berlin. Wie arbeitet es sich also an dieser Grenze von Drag und klassischem Theater und wie bewegt man Frau sich in dieser Theatermaschinerie, wenn da auch so eine Drag-Sensibility vorliegt? Wie kam das alles und was lernt man in der Praxis Dr. Kleist? All das besprechen wir gleich. Noch ein paar Termine. Am 1.6. läuft in der Volksbühne nochmal Meos Stück Warten auf Badeau. Am 2.6. die Therapie. Und am 11.6. gibt es nochmal Sally, mein Leben im Drag. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Meo Wulff.
Also ich würde sagen, das war 2015, so während des Studiums, Schauspiel in Wien.
Max-Reinhardt-Seminar.
Genau. Ne? Ja, da hat ein Freund von mir, der hat Regie studiert in Hamburg und der hatte so einen Spot offen auf dem Vogelball, so ein Festival in Hamburg. Und da hat er dann so Friends zusammengesucht und hat gesagt, hey, wir können hier was machen auf so einer kleinen, also es war keine Bühne, es war einfach so dreckiger Boden, so eine Ecke einfach auf diesem Festival. Wir können da was machen, er hat Lust auf was Queeres und hat so die Queers zusammengesammelt und da war ich zufällig nur bei dem Gespräch dabei, wo die sich getroffen haben und beraten haben, was sie so machen wollen. Und dann war ich so, ich beschäftige mich irgendwie auch in letzter Zeit mit meiner Weiblichkeit und hatte das noch nie so richtig so ausgesprochen. Also sonst war immer so gay das Thema. Und in der Zeit habe ich mich aber viel ja damit auseinandergesetzt, wie sehr bin ich Junge, wie sehr bin ich Mädchen. Da habe gesagt, hey, kann ich hier nicht mitmachen? Und dann war ich da so mit drin. Und das war Control on Ice, hießen wir. Und dann sind wir mit den...
Dann sind wir durch die Decke gegangen.
Wirklich, dann sind wir so 5 Jahre, glaube ich, durch Deutschland und die Schweiz getourt von Festivals und auch Theater. Und da haben wir uns so ausprobiert. Die eine hat gerappt und es war nicht Drag. Wir haben uns so, bei der ersten Performance haben wir dann noch so unsere Beine rasiert als Performance und dann so das Kappa-Symbol nachgestellt und so Rücken an Rücken gesetzt mit Jessica Nightlife und haben uns so Drag-Namen gegeben und da war aber nur High Heels anziehen, Lippenstift, vielleicht Kajal, also und so ranzige Perücken aufgesetzt. Also
ganz
war,
basic.
Genau, das war noch so, das war wirklich so Genderbending ausprobieren.
Ja.
Und das ging dann immer weiter und parallel lief mein Studium und ich habe ja auch gedreht, also war auch so professional.
Also du wolltest eigentlich so eine klassische Schauspiel.
Ja, genau. Ja, genau. Ich wollte ans Theater, genau, oder Film. Ich habe ja auch immer Film gemacht und wollte da irgendwie groß werden und natürlich hetero und Junge. Also das war auch, was meine Agentur mir gesagt hat ganz am Anfang. Am besten nicht mit deinem Boyfriend auf den roten Teppich und nicht sagen, dass du schwul bist, weil dann bekommst du gewisse Rollen nicht mehr. Wir können nichts dafür, das System ist so und wir sagen dir das auch nicht, dass du es machen musst. Es ist nur eine Empfehlung und da war gay sein halt so ein Problem und da wusste ich, okay, wenn ich jetzt mit Drag anfange, Drag kam dann erst so, weiß ich nicht, 2016 habe ich angefangen Drag Race zu gucken, RuPaul's Drag Race. Das hat mir auch eine Freundin gesagt, hey, guck das mal, das ist so wie Germany's Next Topmodel, nur mit so Drag Queens.
Welche war deine erste Staffel?
Also
ich habe immer so das Gefühl, alle können sich an ihre erste, meine war glaube ich 5 oder 6 oder 7, irgendwie sowas, ich glaube 6.
Ja, ich habe natürlich gefragt, mit welcher fange ich an und die besten wurden dann empfohlen, das waren 5 und 4 und ich habe mit 4 angefangen. Also
wer
Sharon Needles.
Oh nein, ja.
Genau, damit habe ich angefangen.
Doch, ich auch. 4.
Dann 5 und dann habe ich, also ich habe es gegoogelt erstmal und da habe ich nur die Fotos gesehen und ich weiß diesen Moment noch so gut, dass ich nur dieses Foto gesehen habe von, keine Ahnung, irgendwelchen Drag Queens von der Show und RuPaul und da war ich so, oh, das wird mein Ding. Und habe das auch so ein bisschen aufgeschoben, habe dann gar nicht sofort angefangen, das zu gucken, sondern wusste, wenn ich das anfange...
Dann gibt's kein Halten mehr.
Ja, ich habe das schon gespürt, was alles auch jetzt... wirklich passiert ist. Also mein Life ist darauf da reingefallen in Drag.
Aber du hast anfangs deine Ästhetik, als du dann selber angefangen hast, das zu machen, war eben noch so ganz rumpelig. Das
ich habe gar nicht
so Glamour oder irgendwas.
Nein, ich habe gar nicht Drag gemacht. Also ich war wenn auf den Festivals auch ohne Perücke, Glitzerstein ins Gesicht kleben, kein Make-up, also keine Foundation, nur Lippenstift und dann so einen Rock anziehen. Also es war wirklich total rough irgendwie. Und ich wusste, wenn ich Drag anfange, dann will ich es richtig machen. Und ich war mitten im Studium, Dann kam das Ende des Studiums. Ich habe ja auch immer noch diese Serie gedreht, Dr. Kleist. Also es war alles so, ich wusste, ich kann mich da nicht so reinhauen, wie ich will. Und ich wollte es nicht so halb anfangen. Und dann kam Heidi Klum. Da habe ich dann den Artikel plötzlich gelesen. Heidi Klum macht Drag Race. Ab Klatsch, Queen of Drags.
Das war wirklich schrecklich.
Und das habe ich gelesen und war so, okay. Dann bin ich nämlich nach Berlin gezogen und habe gesagt, fuck it. Ich scheiß jetzt drauf, ich mache jetzt meinen Account. Ich hatte nämlich schon so einen Drag-Account so ein bisschen. Mach den öffentlich und mache jetzt Drag. Und dann habe ich angefangen, mich zu schminken. Dann kam Corona, dann waren wir alle eingesperrt. Und dann habe ich
viel Zeit zu üben.
Hab ich geschminkt. Also mein ganzer Anfang war wirklich nur mich anmalen und Fotos vor meinem Vorhang machen.
Das ist das, wo diese ganzen, wenn du so diese alten Queens von Drag Race jetzt immer hörst, die immer sagen, ja, die ganzen Leute, die sitzen jetzt, die üben immer zu Hause und die vor ihrer Kamera und üben, also so eine bist du.
Genau, ja, ich bin so eine richtige Corona-Queen. Hab auch keine Drag-Mom, meine Drag-Mom ist YouTube. Also das ist so mein...
Corona halt. Ja.
Und dann habe ich mich da beworben für Queen of Drags und dann wurde ich auch genommen. Dann wurde ich für die zweite Staffel genommen, richtig mit Video und du bist dabei und ich habe geweint und das war alles ganz toll. Dachte, mein Leben verändert sich jetzt und dann wurde Corona so schlimm, dass das nie zustande gekommen ist. Also es gab keine zweite Staffel und die haben sich bis heute nicht gemeldet und ich war ein Jahr, war ich so, okay, was, wann geht's los? Ich habe schon so Outfits machen lassen.
Also in deinem Kopf bist du eigentlich immer noch Contestant. Ist
ja
nie abgesagt.
Nee, ich bin bei der zweiten Staffel von Queen of Drags dabei auf jeden Fall. Heidi Klum kennt mich nicht, aber ja, das war richtig schlimm. Und dann was aber
dadurch hast du sozusagen das so perfektioniert da.
Genau, dann da also habe ich mich reingegangen. Ich habe so viel Geld ausgegeben für Outfits und Perücken. Ich habe so teure Perücken gekauft, die bis jetzt in meinem Schrank liegen. Dann war erstmal Loch. Und ich war, also diese Zusage war für mich so life-changing und dann bin ich richtig in so ein Loch reingefallen und das war, ja, das war irgendwie richtig schlimm.
Und dieses Loch war auch, weil dir klar war, du willst in diese klassische Schauspielrichtung gar nicht gehen gerade, oder, sondern du...
Ja, genau, es war so ein bisschen meine Rettung. Also als ich nach Berlin gegangen bin, habe ich auch ein bisschen aufgehört mit Schauspiel. Also ich, ja, es hat sich einfach richtig schlecht angefühlt, das zu verstecken. Und ich habe ja nicht nur meine Schwulness versteckt, die sich dann auch verändert hat. Ich habe dann gemerkt, ich bin gar nicht schwul. Ich stehe auch auf Frauen und bin selber auch kein Mann. Das habe ich dann auch gecheckt. Also mein Non-Binary habe ich dann gecheckt. Okay, ich gehöre gar nicht in diese Kategorie Mann. Und das war alles so ein Riesending, wo ich gemerkt habe, okay, wenn die ein Problem damit haben, dass ich auf Männer stehe, dann kommt hier mit Non-Binary und Drag, ist das vorbei. Und dann habe ich ja da so Pause gemacht und mich in Drag reingehauen und dann kam die Volksbühne. Dann habe ich so ein bei so einem Chorstück von Tillmann Heckert, Christine Groß, die hat mich da mit reingeholt und dann war ich an der Volksbühne und dann habe ich gefragt, ob ich ein Solo machen kann. Das wollte ich immer. Ich wollte immer Drag, das war so mein Ziel, genau. Ich habe immer gedacht, man muss Drag mit Schauspiel verbinden. Mhm. Weil es gibt so Drag Queens, die singen, es gibt Drag Queens, die machen Comedy oder Stand-up oder es gibt so, oder Look-Queens, die einfach nur geil aussehen. So, es gibt so verschiedene Richtungen. Und in Schauspiel gehen so wenige. Und ich habe Schauspiel studiert. Und das war dann plötzlich so mein neues Ziel. Vielleicht auch so ein bisschen rebellious gegen, was ich alles so gehört habe. Also nicht nur im Film. Im Film war mir klar, das wird schwer, so Femme oder Drag oder so zu machen. Und selbst am Theater habe ich hintenrum gehört, hat der eine Intendant nach meinem Vorsprechen gesagt, ja, man sieht schon ganz schön, dass er schwul ist. Als Kritik mich nicht zu nehmen, weil ich natürlich Romeo spielen soll und so. Das war alles, da war ich sehr wütend auf beide Businesses, ja. Theater und Film. Und dann hat mir die Volksbühne die und den Roten Salon gegeben. Und da ist, glaube ich, meine ganze Wut in Sully reingegangen. Das war dann mein Solo-Abend. Und das war dann total der Erfolg. Bis jetzt. Zwei Jahre ausverkauft. Jetzt wird's abgesetzt.
Jetzt wird's abgesetzt.
Ja.
I'm not bitter.
Also meine großen Stücke, ich durfte dann ja auf die große Bühne, nachdem ich Sully gemacht habe, haben sie gesagt, hier möchtest du auf die große Bühne, beziehungsweise René Polish hat das Stück gesehen und hat gesagt, sofort auf die große Bühne. Aber meinte damit Sully. Und dann ist er gestorben Und dann war Trouble und war die Volksbühne am Shaken und das war alles eine komische Zeit so. Und irgendwann ist dann die Dramaturgin auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, René hat gesagt, große Bühne, hast du Lust? Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich würde gern was Neues machen. Und seitdem, ja, habe ich dann Conny und Clyde gemacht und dann haben sie mir ein zweites Stück angeboten. Da habe ich jetzt Warten auf Badeau gemacht und plötzlich bin ich Regie und mache mein Drag-Queer-Theater und kann das gar nicht fassen.
Das ging auch ziemlich schnell dann, oder?
Ja,
Klingt jetzt zumindest so.
das war in den letzten 2 Jahren habe ich die 3 Stücke gemacht.
Ich habe mich die ganze Zeit immer gefragt, wer ist jetzt Mio, die Drag-Performerin und wer ist Mio, der Performer oder keine Ahnung, der Schauspieler oder der Regisseur? Ich habe das Gefühl, es gibt die Unterscheidung gar nicht so wirklich.
Nee,
Sondern
das.
du bist sozusagen, du bist halt, also natürlich bist es beides du, aber
Ja.
trotzdem, es ist nicht wie RuPaul irgendwie sozusagen so eine ganz abgetrennte Persona, sondern es sind wie die beiden Seiten, die du hast.
Das war ganz am Anfang, als ich angefangen habe, Drag zu machen, war natürlich okay der Name. Also bei Control and Ice haben uns alle gegenseitig so Namen gegeben. Da war ich dann ganz am Anfang Omeo Goddess. Und ich wollte aber eine Zeit lang Shelly Versace heißen. Also ich hatte schon so einen Namen. Was hatte ich? Ich hatte auch Turnhalle Barry, weil ich in der Turnhalle aufgewachsen bin. War das so ein, also ich hatte so verschiedene Drag-Namen, aber habe verschiedene Podcasts gehört von Drag Queens und einige haben gesagt, dass sich mit der Zeit, nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, nach 3 Jahren, der Drag-Charakter an sich selber anpasst und es gibt da nicht die Unterscheidung. Und das hat sich für mich total logisch angehört. Das bin ich. Also ich will da keinen Charakter bauen. Das bin ich mit einem Kleid und in Glamour-Mode. Es gibt mich auf der Couch, mega dirty. Es gibt mich beim Abiball. Es gibt mich als Drag. Also es bin ich. Und dann hatte ich auch noch diesen Namen Meo, der irgendwie auch non-binary ist und
Das ist
sich
so ein
gut
richtiger
anhört.
Name.
Genau, das ist mein Passname. Dann habe ich gedacht, nee, bevor ich da irgendwie mir einen Namen ausdenke, Yvonne Nightstand zum Beispiel hat gesagt, sie hasst ihren Namen. Gott, stimmt das? Ja, ich glaube schon, das hat sie
Wer?
gesagt. Yvonne Nightstand. Kennst du nicht? Die musst du
Nein!
einladen. Mein Gott, du kennst Yvonne nicht. My Inspiration. Und dann war ich so, nee, obwohl ich voll Lust hatte auf einen Namen, war ich so, nee, ich gehe jetzt mit Meo. Und so ist es auch gekommen. Das bin ich. Und ich will meine ganze Kunst, also jetzt auch OnlyFans habe ich angefangen, mache ich auch unter meinem Namen. Schauspiel, Drag und auch Kunst, Kunst, also ich studiere Bildende Kunst an der UdK. Alles verbinden und alles unter einem Namen. Ich will alles unter einem Dach. Ich will nicht.
Alles trennen.
Ja, genau.
Und warum? Du machst jetzt OnlyFans?
Ja.
Erzähl mal.
Gibt's nicht so viel zu erzählen. Ich wollte das schon immer machen, also schon wirklich
Das
sehr
war schon immer
lange.
mein Traum.
Ja, ich dachte irgendwie, ja, ich wollte es schon immer machen. Weil ich das Gefühl, also mir fehlt halt beim Porno gucken, fehlt mir was. Oder es gibt selten Pornos, die ich gut finde. Also in verschiedenster Weise. Also einmal mit Schauspiel, dass ich einfach will, dass ich will da einfach eine gute Szene haben, die dann zu Sex führt. Und das ist einfach mega selten. Und dann fehlt mir auch so Azi-Porn. Also schöne Pornos, die irgendwie in Richtung Kunst gehen. Und ich habe Schauspiel studiert, studiere Kunst und das kann ich gut verbinden und das wollte ich immer machen, aber konnte das nie wegen meiner Agentur, wegen dem System, weil ich erfolgreich sein wollte. Und jetzt war ich so, ich mach, was ich will. Also habe jetzt mich mit einem Agenten getroffen, weil ich wieder anfangen wollte mit Classic Film Schauspiel, wollte in Agentur, will wieder drehen. Und der hat dann auch gesagt, nee, mit OnlyFans geht das nicht, weil hier aus meiner Agentur werden dann einige sagen, hier, was ist das hier mit so einem Pornotypen, das ist hier keine Pornoagentur. Mach das mal lieber unter einem Fake-Namen. Und das war wieder so ein Trigger für mich. Also mit Gay wurde mir das gesagt, mit Drag wurde mir das gesagt, sei nicht zu feminin, mach nicht. Und ich mache jetzt einfach alles, was ich will. Keine Lust mehr.
Jetzt hast du ja schon von diesem Badeau, dieses Badeau-Stück. Warten auf Badeau,
Ja.
geiler Titel. Hast du da dran gearbeitet oder wie ist es entstanden? Ich tippe mal, es gab zuerst den Titel.
Ja, ich habe ja angefangen mit Sully im Roten Salon und da habe ich ja das erste Mal sozusagen Regie gemacht, beziehungsweise nee, ich habe auch in Wien schon am Theater in der Josefstadt Romy und Rosalinde gemacht, aber so, ich wollte immer in Berlin Drag mit Schauspiel verbinden und habe mich auch beworben beim Berliner Ringtheater oder so, habe Leuten ein Konzept geschickt und wusste, wenn ich jetzt schreibe, ich will eine Dragshow machen, das reicht nicht und ich brauche irgendwie Hooks und habe dann gedacht, was beschäftigt mich? Und da waren gerade diese Skandale mit den Drag-Lesungen für Kinder. Lasst unsere Kinder in Ruhe und Drag Queens dürfen nicht zu nah ran, weil die sexualisieren die und so in München und Wien. Da hatte ich, seit es diese Kritik gab, die Idee, genau das zu machen, also meine Drag-Show zu machen, wo ich genau das mache, wovor die Angst haben, also einen schönen Porno zeigen, am besten noch mit Kacke oder Riech, also das Extremste, Blut, die Katze aufschneiden, Horror, also alles zeigen, wovor haben die Angst, was wir den Kindern da zeigen. Wir lesen den Kindern Kinderbücher vor, wo es um Queerness geht. Also wir sind Clowns, die Kinder glücklich machen. Und das hatte ich Lust und das war so ein politischer Ansatz, den ich da ich habe es einfach nur reingepackt.
In dieses Sally-Stück.
In diese Bewerbung erstmal. Damit ich irgendwo ankomme. Und die Misogynie bei Drag Race. Das ist was mich, seit ich Drag Race gucke, beschäftigt, dass ich denke, wo sind die Frauen? Und irgendwann durften ja auch die Transfrauen mitmachen, haben es geschafft, durch genügend Druck, wie auch Heidi Klum eine Transfrau kürt durch Druck. Genau, das ist so ein bisschen, was ich gelernt habe. Wir müssen Druck ausüben. Deswegen gibt es CSD, deswegen gehen wir auf die Straße. Wir machen Druck, damit die Großen, Heidi Klum, die Geld und Macht haben, uns nehmen müssen.
Und wie lief das mit so Konzept verschicken? Hat sich irgendjemand zurückgemeldet?
Nee, gar nicht. Nee, das hat nicht funktioniert. Und deswegen war ich so dankbar, dass die Volksbühne sofort war, hier, ja, du kannst den Roten Salon haben. Die haben mich mega unterstützt, Fundus. Und die dachten eher, ich mache so einen Drag-Abend. Aber ich habe dann gesagt, nee, das ist richtig mit Bühnenbild und Licht und Ton und das ist ein Stück. Dann war alles sehr aufregend, weil ich plötzlich in dieser Position war, die ich ja kenne, aber nur von der Schauspielerinnenseite. Und ich muss jetzt plötzlich mit den Gewerken kommunizieren, sagen, was ich will und einfach mein Stück da kommunizieren. Das war für mich das Schwerste. Mit diesen ganzen Menschen kommunizieren, sagen, was ich will, Vorschläge annehmen. Wann ist Konzeptionsprobe, wann machen wir Schluss, wann ist babababab.
Das ist natürlich der Unterschied zu Drag, wo man alleine vor der Klotür steht.
Ja, und das war hart. Also das war schon richtig, aber auch einfach die Volksbühne ist toll, die haben mich da unterstützt. Ich habe da meine Friends.
Hast du diese Stücke, die für die große Bühne, hast du die zum Beispiel vorher komplett erstmal geschrieben oder habt ihr die während der Proben entwickelt oder?
Also genau, wie du gesagt hast, der Titel stand zuerst, ich wollte ein Stück machen ohne Handlung. Das war mir irgendwie wichtig, weil ich viel mehr interessiert bin an Momenten. Also ich habe eine Liste auf meinem Handy mit Ideen, die nichts mit einer Geschichte zu tun haben, sondern das ist einfach witzig. Das finde ich lustig, das ist interessant. Und das wollte ich einfach ohne eine Story aneinander hängen und dachte, Warten auf Godot war auch das erste Stück, was ich gemacht habe am Schauspielhaus mit 12. Das ist perfekt, dachte ich. Da gibt's keine Geschichte. Es ist mega weird. Es geht aber um ganz tiefe Themen, um Tod, um Humor und wie man miteinander umgeht. Das dachte ich, wäre perfekt. Aber das war nicht perfekt, weil wir uns nur damit beschäftigt haben, welche Geschichte wir erzählen.
Ja.
Weil man muss dann doch irgendwie eine Geschichte erzählen. Und was als erstes da war auf jeden Fall der Name, weil man darf bei Warten auf Godot nichts ändern. Das steht ganz am Anfang, hat Samuel Beckett reingeschrieben. Man muss alle Regieanweisungen machen, also wenn man den Hut hochnimmt und die Hand reintut, wenn das da steht, muss man das machen. Man geht zu links zur Bühne, dann muss man das machen, wenn das da steht. Und alle Männerrollen müssen von Männern gespielt werden. Und war der Überzeugung, dass wir, wenn wir den Titel ändern und keinen Text nehmen, dass wir machen können, was wir wollen. Dann bin ich irgendwie auf Badeau, es hat sich einfach gereimt. Es war einfach nur ein Reim. Warten auf Badeau. Dann habe ich die gegoogelt und dann habe ich rausgefunden, dass die so eine Faschistin ist. Für mich war das einfach nur so eine Ikone.
Ja, ja.
Und das hat irgendwie gut, so ist das Stück entstanden. Dann war ich sofort, okay, dann warten wir auf eine Frau, die eine Ikone ist. Und dann am Ende finden wir raus, wie ich am Computer, dass es eine Faschistin ist. Und dann ist auch das Thema losgegangen, wir müssen nicht warten, wir müssen jetzt leben. Das war so ein Grundthema, ja. So ist das alles losgegangen. Und dann kam aber der Verlag irgendwann um die Ecke, als die Plakate hingen und der Fischer Verlag war so, hallo, wir würden gerne den Text haben. Und wir waren so, ja, hier, haben wir geschickt. Und dann waren die so, Ja, es geht nicht nur um Text. Also erstmal die Fragmente, die ich aus dem Text von Godot genommen habe, mussten natürlich raus. Damit hatte ich aber schon gerechnet. Aber es geht auch um Motive. Also ihr dürft nicht warten, haben sie am Anfang gesagt. Und ich war so, was?
Und ihr dürft. Wir haben das Copyright auf Warten.
Ja, genau. Und da war, also die Volksbühne war dann gleich so, nee, das nicht. Also dann gab es einfach so ein, ja, dann gab es so ein Hin und Her. Dann gab es einfach so ein Verhandeln.
Während die Probe schon lief?
Während wir schon, ja, das war 2 Wochen vor der Premiere, da haben die dann immer so verhandelt. Und es war auf so einer komischen Basis. Also es war so, es ging ganz viel dann um den Namen Potsdam. Der heißt im Original Pozzo, ist aber auch eine ganz andere Rolle. Also ist bei Warten auf Godot gibt es 2, die warten, dann gibt es 2, die kommen. Und die, die warten bei uns, da hieß einer Potsdam. Und die haben gesagt, das geht nicht. Wegen P-O-T. Potsdam, Pozzo. Das Wort Baum durften wir nicht sagen. Bei mir gab es gar keinen Baum, aber Baum ist ein mega wichtiges Element bei Warten auf Godot. Deswegen habe ich keinen Baum. Der ist nämlich bei uns gefällt, aber wir reden die ganze Zeit drüber. Und die haben gesagt, ihr dürft aber auch das Wort nicht sagen. Dann haben wir gesagt, okay, wir ändern das in Birke. Dafür wollen wir aber den Namen Potz. Also es war so ridiculous. Und wir warten da immer noch auf die Klage. Mal schauen.
Ich habe es ja gesehen. Mhm. Aber da unterläufst ja so ein bisschen so die Drag-Erwartung wahrscheinlich an dich, ne?
Ja, genau. Das kam auch noch dazu, dass ich keinen Bock mehr auf Drag hatte. Ich war so.
Ich wollte gerade fragen.
I was over it. Es war wirklich. Ich habe seit ich Sully spiele kam halt nicht nur zu meinen normalen Drag-Auftritten im Club oder auf einem Festival oder wo ich gebucht bin, Hochzeit, kam einfach auch noch jobmäßig Theater. Also eigentlich mein Traum, Drag mit Schauspiel zu verbinden, ist Wirklichkeit geworden. Aber dadurch, dass ich so viel Drag gemacht habe, hatte ich genug davon und dachte, okay, es ist ja mein Stück, ich kann machen, was ich will. Keine Schminke, Bärte, keine Kleider. Und das fand ich dann 2 Wochen gut. Und dann habe ich gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ich will ein Kleid anhaben und will eine glitzernde Drag Queen sein. Aber jetzt da war alles zu spät. Jetzt bin ich so Gollum. Ich find's gut, sich nicht zu wiederholen, aber jetzt habe ich wieder Bock auf Drag. Ja, vielleicht auch gut.
Hast du eine Theorie, warum Unterhaltung in Deutschland immer so komisch beäugt wird? Oder glaubst du überhaupt, dass es der Fall ist? Vielleicht nimmst du es ja auch ganz anders wahr.
Ja, es ist lustig. Ich habe erst durch deinen Podcast dieses U und E.
Du hast es gar nicht so wagend. Ja, das ist ja eigentlich interessant.
Ja, also ich habe mich dann, du hast immer U und E gesagt. Ich habe ja einige Folgen, habe fast alle Folgen gehört und dann war immer U und E und ich war immer so, was ist denn das? Und ich dachte irgendwie, das heißt Unterhaltung und Entertainment.
Ach so.
Und dann habe ich mich erinnert, an der Schauspielschule, ich weiß gar nicht, in welchem Unterricht, da habe ich das, hat das, irgendwie ist es natürlich in der Schauspielschule auch mal aufgetaucht, aber habe mir es überhaupt nicht gemerkt. Und deswegen habe ich dann irgendwann gecheckt, aha, das ist Unterhaltung und Ernst. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist schon gut, dass ich gedacht habe, es ist Unterhaltung und Entertainment, weil das ist eigentlich, wie ich das machen will. Ich will Unterhaltung und Entertainment machen. Mhm. Ernst funktioniert nicht, meiner Meinung nach. Also für mich nicht. Wer ernste Kunst macht, kriegt mich nicht. Das Ernste ist da drin, die ernsten Themen kann man da reinstecken, muss man da reinstecken. Aber, also es gibt bestimmt auch Leute, die erreicht man mit Ernst, aber ich will unterhalten werden und so sollen mir wichtige Themen, politische Themen gefüttert werden. Weiß ich nicht, sonst mache ich zu, sonst bin ich, nervt mich irgendwie. Das Ernste ist ja schon ernst.
mit was für Zeug bist du eigentlich aufgewachsen? Also was haben deine Eltern gehört oder was fandst du als Kind gut? Bist du in so einem Kulturhaushalt aufgewachsen, so mit Kindertheater und solche Scherze, oder?
Ja, also Kindertheater sind wir mit meiner Oma immerhin. Aber das war jetzt nicht so, da war ich noch nicht so, oh, das will ich machen, glaube ich. Mhm. Es ging dann erst los mit Tanzen. Also ich habe gesteppt und da gab es dann alle paar Jahre eine große Aufführung von der ganzen Tanzschule. Gesteppt. Wirklich?
Ja.
Oh, geil. Müssen wir mal steppen.
Was?
Müssen wir mal steppen.
Ja.
Ich habe so lange nicht
steppen irgendwo?
Nein, ich habe also wirklich seit 20 Jahren nicht mehr gesteppt. Aber es ist auch, du brauchst halt auch Steppschuhe. Und irgendwie finde ich Steppen auch alleine, also so Solo-Steppen finde ich irgendwie peinlich. Obwohl ich over Cringe Mountain bin. Nichts ist cringe, aber Solo-Stepptanz ist doch irgendwie. Also ich finde es halt geil, wenn es Riverdance ist und wenn da so eine Kette steht und wenn, oder so, weiß ich nicht, so freieres Steppen.
So Hollywood-Film-Step fand ich schon auch geil. So aus diesen alten Filmen.
So So alleine auf der Straße?
Ja.
Nee. Nee. Naja, egal. Auf jeden Fall. Mit so einem
Zylinder. Ja, genau. So wie man das halt so macht.
Ja, an der Laterne sich rumschwingen.
Also so habe ich mich damals immer gesehen. Nicht, dass ich sie getan hätte, aber es war immer so mein Ideal. Also dann ist es eher so Riverdance gewesen.
Ja, ja. Aber da, genau, da gab es immer diese Aufführung, die große. Und da habe ich gedacht, das will ich machen. Ich will die eine Sarah, die hatte dann das Solo als Teufel Ballett. Also es gab dann Ballett und Steppen und Jazz. Und die hatten dann alle so verschiedene Rollen. Und wir waren die Kleinen, wir waren dann die Flammen bei den Teufeln. Oder die Küken waren dann die ganz Kleinen. Also da ging es auf jeden Fall los mit, ich will auf der Bühne sein. Oder so VHS-Kassette, Riverdance, Michael Flatley. Das war so, das will ich werden.
Du wolltest Michael Flatley sein?
Ja.
Oder eines ja. von den 30
Nein, Freunden. Ich wollte natürlich ganz allein in der Mitte und zugetanzt. Aber guck mal, da war das auch noch hetero. Aber ja, wenn es eine Frau gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich die Frau gewesen.
Master of Dance.
Was haben meine Eltern gehört? Ich weiß nicht. Meine Mama hat so Enya und Björk. Ich weiß noch, dass sie mir die Björk-DVD von ihrer Vespertine-Tour, ja. Das wollte sie immer mit mir gucken. Und ich fand, hab das gar nicht verstanden.
Das hätte ich auch nicht verstanden.
Nee, das war total viel zu hoch für mich. Oder ja, für ja. ganz, dann am Anfang regnet es so weiße Schwanenfedern und sie liegt da nur und da spielt diese, es sah toll aus, aber ich habe es gar nicht verstanden. Also.
Und die Musik ist ja auch ein gar bisschen
nicht.
Anstrengend.
Ja, nein, habe ich gar nicht. Das kam erst, als ich in Wien war. Also es kam erst mit Mitte 20, habe ich dann Björk entdeckt.
Aber Enya und Björk ist ja auch so ein, das naja, ist ja schon mal so eine Spannweite,
naja,
die deine Mutter hatte.
Naja, geht schon so in die gleiche Enya ja. und Björk. Ja, findest du es eine große Spannweite?
Ja, Enya ist halt viel kitschiger, ne? Björk, ja. ist doch, Björk ist einfach so mega spröde.
Ja, das stimmt. Aber so von, ja, mein Papa.
Aber ich weiß schon, was du meinst, das hat auch was gemein.
Ja, total. Also vor allem vielleicht aus der Sicht von meinem Papa, denke ich jetzt. Also ist das, oh, macht das aus. Mein Papa hat mit, lustigerweise oft Musik gezeigt. Also mein Papa hat mir Lykke Lee gezeigt. Der hört viel Radio, der ist Taxiunternehmer, Taxifahrer, fährt viel Taxi und hört viel Musik und hat mir so New Shit einfach gezeigt. Hat mir Lykke Lee gezeigt. Einfach so KünstlerInnen, die ich bis jetzt liebe und höre. Die auch ein bisschen geändert. Jetzt letztens hat er mir Orville Peck gezeigt. War so, hier, hör mal, ist das nicht toll? Und ich kenne ihn natürlich schon 100 Jahre.
Und also dein Vater ist auch Taxi gefahren?
Ja.
Okay, ja, ja. Dann hat man natürlich auch total viel Zeit, wahrscheinlich Musik zu hören,
ja, genau.
sich zu informieren,
ja, genau.
Was läuft gerade so.
Es ja, ist der
total
hat,
schön.
Ja, der hat auch einen guten Musikgeschmack. Also oft zu männlich für mich, aber ja, hat mir richtig gute Musik gezeigt. Aber sonst kulturell, weiß ich nicht, also wir sind jetzt nicht, meine Eltern
ständig ins Theater gelaufen.
Nee.
Ja. Gibt da ganz viele Leute, die haben immer Operettenmusik gehört mit ihren Eltern, oder? Also je nach, kommt natürlich auch auf die Generation irgendwie so an.
Hubert von Geusern zum Beispiel.
Oh ja, das hat meine Mutter auch gehört.
Das hat mein Papa irgendwie diese Platte angebracht.
Diese Jodel.
So, ja, so Punk-Jodel aus Österreich. Das habe ich rauf und runter. Also das war wirklich sehr prägend für mich. Oder so Queen auf Platte, also halt auch damals noch Platte. Ja, schon so, also musikalisch geprägt, so Künstler. Also, aber mein Papa zum Beispiel war auch der, der mich in eine Agentur gepackt hat damals. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, weil er mich immer tanzen gesehen hat und Kleider anziehen und hat er gedacht, das wäre was für mich. Also die haben mich schon zum Steppen gebracht in eine Agentur, wo dann das ganze Schauspiel losging. Mhm. Jugendclub am Schauspielhaus.
Also, Hamburg war das alles.
Genau,
ne?
Hamburg. Haben schon gesehen, was da los ist bei mir und mir die richtigen Dinge gezeigt.
Der Junge muss in eine Agentur.
Ja, ja, wirklich. Ich finde das so komisch, weil mein
der
Papa
dreht sonst durch.
Ja, ich weiß gar nicht wie. Das muss ich ihn noch mal fragen. Ich glaube, ein Freund von ihm hat sein Kind in eine Agentur gesteckt, weil eigentlich ist mein Papa keiner, der jetzt sein Kind
nicht
ins
so
Fernsehen, nee, ins Fernsehen bringen will oder so. Also es ging schon darum, was in mir schlummert irgendwie
zu fördern.
Genau, zu fördern und die richtigen Hobbys zu finden.
Ja. Und du bist dann, jetzt habe ich, ich habe ja Tierarzt Dr. XY hingeschrieben. Es war gar kein Tierarzt.
Doch, Tierarzt war auch Tierärztin Dr. Mertens, habe ich gedreht.
Dann Familie. Als Kind.
Ja, genau, es war alles so.
Das hat sich dann durch diese Agentur irgendwie ergeben.
Genau, ja, da ging das los. Notruf Hafenkante, Rettungsflieger, Tierärztin Dr. Mertens. Und dann kam Dr. Kleist, Hauptrolle. Da habe ich dann die Hauptrolle übernommen von dem, der ausgestiegen ist. Und dann war ich da in dieser Serie 7 Jahre.
Und hab, 7 Jahre?
Ja.
Ich dachte jetzt gerade so, naja, vielleicht 2.
Nee.
Aber 7 ist ja richtig lang.
Ja, hab 7 Jahre da den Sohn gespielt.
Und wie war das so?
Ja, auf jeden Fall weiß ich jetzt, wie ein Filmset funktioniert und wie man sich verhält und was das ist so. Also da, ich kann sofort losdrehen. Ich hatte voll die gute Zeit da. Obwohl das nicht so meine Leute waren, hat mir das immer Spaß gemacht, da im Sommer hinzufahren. Hatte da meine Lisa Marie Koroll, mit der habe ich immer gut Quatsch gemacht. Und es ging erst später los. Also da war ich ja auch noch sehr jung. Also ich habe parallel, dann wurde ich angenommen an der Schauspielschule. Also ich war schwul, aber so die Queerness ging dann erst los. Also es war Gender und diese Themen oder auch mein Kunstverständnis oder mein Bedürfnis, auch queere Kunst zu machen, das ist da erst entstanden und da auch erst die Wut oder das Checken, was ich hier eigentlich gerade mache. Also das wurde mit der Zeit immer schlimmer.
Auch im also sozusagen auch während du schon gedreht hast.
Genau. Ja, genau. Am Ende
bin ich hier.
Genau, am Ende bin ich immer hingefahren, hab's ja nur noch fürs Geld gemacht. Obwohl ich dann meine Rolle hat geheiratet und ein Kind bekommen. Und in der letzten Staffel ist meine Rolle dann schwul geworden. Das war ganz, ganz verrückt. Weiß gar nicht warum, was da der Anlass war. Vielleicht, weil ich zu schwul war, weil mir das niemand abgekauft hat, dass ich da der hetero Vater bin.
Wir müssen jetzt hier rein.
Ja, wirklich.
Wir müssen ihn jetzt outen.
Ja, das kauft doch keiner mehr ab. Ich war ja sozusagen im Hauptcast und Francis hat immer viel am Text geändert und hatte durch seine Position als Hauptrolle und als Leitfigur für dieses ganze Projekt Dr. Kleist sich viel rausgenommen und das habe ich mir so ein bisschen abgeguckt oder habe angefangen, mir auch meine Texte mundgerecht zu schreiben, was mir dann in anderen Produktionen, wo ich dann nur bei Rettungsflieger mal aufgetaucht bin, waren die so, kannst du bitte den Text sagen, wie der da steht? Aber nee, das war schon eine gute Zeit. Also ich hatte da eine gute Position. Dadurch, dass ich mir die Sachen so auf den Mund geschrieben habe, wurde das oft angenommen. Also es war selten, dass jemand gesagt hat, aha, also die waren dankbar darum. Also ich weiß auch nicht, wer diese AutorInnen da waren. Was diese Textbücher waren, das war so schlimm. Also ist ja immer noch. Ich guck kein deutsches Fernsehen, aber wenn ich mal zu Hause bin, Weihnachten und da ins Fernsehen gucke, da verändert sich ja gar nichts. Niemand spricht so.
Ja, das wollte ich dich nämlich auch, weil das ist doch, wie kann man überhaupt ich finde allein diese Texte würdevoll rüberzubringen,
das bringt auch
Talent.
Spaß.
Ja, okay, das kann
ja,
ich
also das war gut, dass ich währenddessen an der Schauspielschule war, weil da hatte ich das vor allem mit so klassischen Texten. Mhm. Das hat mich so genervt. Also so Shakespeare und das in meinen Mund zu bekommen oder da diese Texte so zu sagen, dass man das glaubt, das ist eine Kunst. Und das wurde mir da auch beigebracht. Und das habe ich auf die Texte von Kleist auch übertragen, beziehungsweise da war es gar nicht so nötig, aber ich habe es geliebt, Worte zu sagen, die ich nicht mag oder wo ich so war, oh mein Gott, das ist ja peinlich, niemand sagt mehr dieses altbackene Wort. Aber dann dieses Wort zu nehmen, ja genau, und dieses Wort richtig so zu sagen, dass man es mir glaubt, das war dann so ein Spiel, ein bisschen.
Ja, ich finde immer so, deutsches Fernsehen ist ja immer so, jemand kommt mit so einem riesigen Umzugskarton raus und sagt dann, mein Gott, der Umzug.
Au Backe.
Ja, au Backe, der Umzug ist aber anstrengend.
Und das hat total Spaß
gemacht. Wir sehen alle, dass gerade ein Umzug stattfindet.
Ja, genau.
Dann muss es mir jetzt nicht noch 15.
Und das war voll geil, bei Shakespeare ist es halt ein ganzes Stück, was du dir in deinen Mund schreiben musst oder irgendwie die ganzen Worte, du musst jedes Wort angehen und gucken, okay, was bedeutet das? Wie kann ich das so sagen, dass meine Stimme und ich das gut, glaubhaft rüberbringen? Und bei Dr. Kleist sind es einzelne Worte gewesen und das hat einfach total Spaß gemacht. Au Backe, in meinen Wortschatz aufzunehmen.
Das ist ja so eine Verbindung, die ich nie gemacht hätte von Dr. Kleist zu Shakespeare, aber ich verstehe, was du meinst. Dass man denkt so, man muss irgendwie schaffen, das so lebendig wie möglich irgendwie zu transportieren. Hast du irgendein Guilty Pleasure? Hast du irgendwas, wo du denkst, das würdest du nie sagen, dass du das gut findest? Mal zugeben. Ich weiß, okay, Guilty Pleasure, problematisches Wort.
Das Lied Ding von Seed, das höre ich, das ist einfach ein richtig gutes Lied und es ist total problematic und schlimm. Schlimmes Frauenbild, aber das Lied ist einfach so toll. Und Fisten mag ich mega gerne. Aber sonst habe ich keine Guilty Pleasures. Nee.